Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind heute in Mainz auf dem Online-Marketing-Tag OMT und ich habe hier die außerordentliche Ehre, auf dieser SEO-Konferenz das Urgestein des Suchmaschinenmarketing überhaupt vor mir zu haben, Mario Fischer, Chefredakteur von Website Boosting und Professor, Lehrender, Wissen weitergebender. Und ich bin wirklich geehrt, dich hier zu haben.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Gerne.
So, und du hast gerade einen wunderbaren Vortrag gehalten. Und dieser Vortrag, ich habe es ein paar Leuten schon erzählt, war wieder auf der Höhe seiner Zeit. Du hast am Ende dich mit einem KI-Agenten rumgestritten, der dir immer alles besser wusste und dir Tipps gegeben hat und so weiter. Und das Ganze live, während des Vortrags, live auf der Bühne. Wow. Was hast du denn gemacht? Du hast einen KI-Agenten da ein? Was war das technisch, was du da?
Ich war eine PowerPoint-Folie mit einzeln aufgenommenen Antworten vom KI-Assistenten, die ich vorher eingetippt habe und die sind dann gesprochen worden. Und es waren einfach Wave-Files, die ich nacheinander abgespielt habe, choreografiert mit meinen Antworten. Da konnte also nichts passieren. Das war also, ja, ich war auf der Bühne, auf so einer Bühne kannst du kein Risiko eingehen. Da muss alles passen.
Ja, ja, nee, Bühne ist was anderes. Ich gehe hier mit meinen Interviews voll ins Risiko. Ich habe keine Ahnung, was ich dich fragen soll. Aber das wird sich jetzt im Lauf des Gesprächs ergeben. Nämlich die erste Frage natürlich. Du hast deinen Vortrag genannt, nichts bleibt, wie es ist, so ungefähr. Und so wird es ja wahrscheinlich auch sein. Das heißt jetzt mal ganz konkret runtergebrochen auf unser Lieblingsthema SEO. SEO bedeutet ja, dass wenn Menschen in Google etwas suchen, am Anfang waren es noch 1000 Suchmaschinen, wo man angemeldet wurde, dann waren es irgendwann nur noch eine, dass wenn die was suchen, dass dann mein Unternehmen kommt. Wie sieht SEO in Zukunft aus?
Naja, in die Zukunft blicken ist natürlich immer ein gewisses Risiko. Wir haben ja aktuell die Diskussion, dass mit AIO und GEO und dass viele Begriffe erfunden werden, wo es heißt, dass du nachher in den Antworten von ChatGPT, Gemini und so weiter entsprechend auftauchst. Der eigentliche Punkt ist der, und das hatte ich auch gerade in einem Vortrag, wo das auch nochmal thematisiert wurde. Und ich habe anschließend nach dem Vortrag nochmal die Frage gestellt und habe gesagt, dieses Geo, was man jetzt heute alles für Geo machen soll, also mit mehr Kontext auf die Webseiten, mehr in mit Pressearbeit nach außen gehen, in Social Media die Marken nennen, damit die statistisch häufiger auftauchen, ist doch eigentlich nur eine Reparatur von bisher schlecht oder nicht gemachtem SEO. Ja, weil das eigentlich für Google schon immer gut funktioniert hat, solche Dinge auch zu tun. Und Google sagt ja auch heute, wenn du gutes SEO machst, traditionelles gutes SEO, muss aber gut sein, nicht einfach nur Titeloptimierung und so weiter, dann brauchst du nichts machen, um in den AI-Overviews aufzutauchen. Du tauchst da automatisch auf. Das ist der Punkt. Und auch so das Beispiel kam dann gerade vorhin in dem Vortrag eines Gurkenabdeckgeräts. Ja, also es gibt tatsächlich so einen Clip, da kann man angeschnittene Gurken, das kannst du so draufstecken wie so ein Sektkorken und dann ist diese abgeschnittene Fläche, die bleibt dann frisch, kann man in den Kühlschrank legen. Und der Referent hat dann erzählt und sagt, das hast du in Google natürlich. Die haben es immer über einen Katalog verkauft, weil da sieht man es und sagt, oh, nützlich, kaufe ich, ja, Impuls. Aber in Google hat es nie jemand gesucht. Und das war aber, glaube ich, schon dann auch da der traditionelle Fehler, weil wenn ich natürlich das Keyword Gurkenabdeckkappe oder wie man es auch immer nennen will, wenn ich auf das optimiere, es sucht ja keiner. Was die Leute aber suchen, sind Lösungen für ihre Probleme. Kontext wäre eben zu sagen, wie kann ich mein Gemüse frisch halten, wie kann ich meine Gurken frisch halten oder vermeiden, so und so. Und das gehört natürlich auf die Webseite mit drauf. Und dann hat die eine Chance, auch in ganz normalem SEO eben gefunden zu werden. Und dann muss ich nicht warten, weil heute, und das war seine Story, findet's die KI, weil in die KI geben die Leute ein, meine Gurken bleiben nicht frisch, was kann ich tun? Und dann bringt dir die KI diesen Gurkenabdecker und der wird jetzt tatsächlich dann verkauft über die Antworten. Er wäre aber möglicherweise schon früher verkauft worden, wenn man eben diesen Kontext mit auf die Webseiten gepackt hätte. Mein bestes Beispiel ist immer von WNF. Von WMF gibt's so einen Klacker, den man auf dem Frühstücksei runterfallen lässt und der macht dann den Deckel auf.
Ich liebe
den. Der heißt tatsächlich offiziell Eiersollbruchstellenverursacher. Also steht es tatsächlich im Etikett, wenn du in den WMF-Laden gehst, steht es so drin. So, wenn ich auf so, blödes Beispiel, auf dieses Keyword optimiere, sowas sucht natürlich kein Mensch. Die Leute sagen, wie kann ich mein Frühstücksei öffnen oder mit dem Messer ist nicht ästhetisch, was auch immer. Ja, also gutes SEO war schon immer zu denken, wie formulieren Leute ihr Problem und nicht, wer sucht gefälligst nach meinem Produktnamen. Ja.
Das erinnert mich so ein bisschen an die 90er. Da wurde ich gefragt, ja, also Herr Schwarz, wir wollen eine Homepage machen. Was gehört denn auf so eine Homepage? Und dann sage ich, dann redet mal mit euren Leuten im Callcenter und fragt die mal, was die Kunden fragen. Und das packt ihr auf die Homepage. Und dann wird die Homepage auch erfolgreich. Ja? Gilt also 30 Jahre später immer noch.
Gilt ja nach wie vor, ne? Weil ja immer ein Mensch, der ein Problem in irgendeiner Art und Weise formuliert, der sucht ja nach einer Lösung. Und was die Anbieter halt bisher, viele halt machen, die sagen, ich habe da ein Produkt, das sieht so und so aus, ja, aber nicht, welches Problem löst das Produkt eigentlich und beschreiben das Problem, das es löst, weil mit dem suchen die Leute. Wenn ich noch nicht weiß, was mein Problem löst, kann ich nicht danach suchen. Da bin ich ganz oben im Funnel und das sagen wir seit 15 Jahren. Du musst ganz oben in den Funnel rein, wenn das Problem, wo tritt das Problem auf, in welchem Kontext, was ist das? Oder klassisches Beispiel, wenn ich sage, ich will Kredite für Hauskauf oder für Immobilienkauf, ne, oder sagen wir für einen Hauskauf, dann ist das natürlich ein schönes Keyword, Kredit, günstig, whatever. Ich könnte mir aber auch überlegen und sagen, wenn jemand sagt, was ist denn der Unterschied zwischen Massivhaus und Fertighaus? Da sind wir nämlich in der Situation, im Vorfeld informiert sich jemand, da fängt er an, ja, und am Ende irgendwann braucht er den Kredit. Und warum ihn nicht da vorne abholen?
Also muss ich die Customer Journey kennen, die übliche Customer Journey und die Variation.
Das war eigentlich schon immer gutes SEO und letztendlich brauchen wir das heute nach wie vor. Jetzt verkaufen wir es halt unter anderen Schlagworten, weil die Firmen halt mit diesem Fear of Missing Out kommen und sagen, wie kann ich da auftauchen? Wie komme ich in die AI Overviews? Und Google sagt, musst du eigentlich gar nichts machen. Wenn du traditionelles SEO gut gemacht hast, tauchst du da auch auf. Hängt vom Kontext ab, klar. Schwer zu messen oder gar nicht zu messen, ob du auftauchst und ob es eine Kaufentscheidung macht. Aber wenn ich was lese und ich gehe nachher auf die Webseite oder ich gehe in den Laden und kaufe das, stelle ich mich ja nicht hin und sage, habe ich vorher in AI Overviews gesehen. Ne? So, das heißt, ich kann es nicht mehr sauber messen, deswegen ist es so ein bisschen eine Unsicherheit. Aber letztendlich hat sich bisher nichts verändert an den Maßnahmen, die du eigentlich heute gut machen musst, um die Webseite nach vorne zu bringen.
Jetzt switche ich mal zu einer völlig anderen Frage, die ich aber immer schon gestellt habe. Und wir haben, ich glaube, vor 10 Jahren zuletzt miteinander persönlich gesprochen. Warum hast du eigentlich nicht selbst eine Homepage, eine Webseite, wo du quasi Werbung der Welt zeigst, ich bin im SEO aktiv? Also alle Profis wissen, man muss Website-Boosting lesen, weil nicht nur du schreibst tolle Kommentare und tolle informierst, sondern auch ganz tolle Beiträge da drin. Man ist immer am Zahn der Zeit, aber jeder weiß das, aber du zeigst es nicht so deutlich. Also eigentlich bist du, wie war das, der Schuster hat den
schlechtesten Schuh.
So ja, ungefähr.
Oder wie ich das immer formuliere, hast du schon mal einen Wegweiser gesehen, der in die Richtung läuft, in die er zeigt? Ja, das ja. Ist aber ein Zeitproblem.
Ja.
Ich bin ja an der Hochschule ganz normaler, ordentlicher Professor. Die Website Pussy machen wir eigentlich nebenbei und das ganze Thema Beratung mache ich auch nebenbei. Manchmal fragen Leute, wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bringen? Und dann sage ich, stell mir die Frage nicht, weil das ist wie mit dem Tausendfüßler, den du fragst, wie schaffst du es zu laufen, ohne zu stolpern? Und wenn er drüber nachdenkt, kriegt er keinen Fuß mehr, da kommt er
keinen Fuß. Genau, da geht gar nichts mehr.
Okay. Bei mir geht's halt nur, weil praktisch alles aus einem Topf kommt. Ne? Also das heißt, ich ziehe frisches Wissen aus Dingen, die ich in der Praxis mache, aus Beratungen, aus Tools oder Analysen, die ich selber mache, trage das mit in den Hörsaal. Das Gleiche haben wir ja auch in der Website Boosting quasi diese Themen. Also es wird alles aus einem Topf bedient und ich unterscheide da gar nicht so klar, was machst du jetzt das oder welchen Hut hast du auf? Ich habe eigentlich immer so 3 Hüte gleichzeitig auf. Und dadurch, dass ich natürlich auch dieses Glück hatte, dieses Buch zu schreiben vor 20 Jahren, wo es noch nicht so viel gab und wo noch keiner auf die Idee kam. Es war ja meine Intention zu sagen, hey, du musst nicht nur SEO machen oder SEA oder Usability oder Conversion-Optimierung oder einen guten Newsletter, sondern du musst, das Gesamtpaket muss stimmen. Ja, mach lieber von allen Dingen nur die berühmten 80%, aber nicht 1:100, ja, hast du viel, viel mehr Erfolg bei der Geschichte. Das hat mich, dieses Glück, damals halt da diese Idee gehabt zu haben, relativ bekannt gemacht und heute kommen halt Firmen auf mich zu und sagen, ich habe da ein Problem, ich habe da ein Projekt oder kannst du mal das oder jenes machen. Und ich brauche keine Werbung, Marketingmaßnahmen, eigentlich auch keine Webseite, weil
da aber du machst dein Ding verdammt gut. Also der Punkt ist eben, also dein Produkt ist gut, du machst dein Ding gut. Was sind die Themen rund um SEO, die im Moment, du hast ja als Herausgeber immer so ein bisschen den Überblick auch, die im Moment bewegen? Und wo du sagst, da, was sind die nächsten Themen, über die du schreibst? Was waren die letzten Themen, über die du geschrieben hast, wo du als Herausgeber sagst, da müssen wir mal reingehen?
Also ein großes Thema ist natürlich in dem SEO-Bereich, und das hatten wir in der letzten Ausgabe eben, so haben wir auch eine Herzensangelegenheit mit diesen Embeddings. Viele Menschen haben gehört, Embeddings, ja, irgendwo wichtig, auch im Agenturbereich, aber die wenigsten wissen so richtig, was es ist, wie man es anwendet.
Ich muss mich jetzt outen. Ja,
genau.
Jetzt brauche ich einen Hochschullehrer, der mir das mal erklärt.
Ja. Ich versuche es mal im Schweinsgalopp. Kannst du dir das so vorstellen, früher war ja Google oder halt eine Suche, ist wortbasiert. Das heißt, du gibst irgendein Suchwort ein und da kennt Google vielleicht noch ein paar Synonyme und dann haben die geguckt, wie oft steht es auf der Webseite, in welchem Zusammenhang, passt es einigermaßen, ganz vereinfacht für, und dann hat es gerankt. So. Mittlerweile geht man her, weil man halt mehr Rechenleistung hat und vektorisiert diese Daten, das heißt Texte und Worte, wenn in den Vektorenraum übertragen, mathematisch, ja, in einen 300 oder 1000 dimensionalen Raum, für uns eigentlich nicht mehr vorstellbar. So, und dann hast du zum Beispiel einen Datenpunkt oder ein Wort, das heißt Berlin, und dann ist in diesem Vektorenraum woanders das Wort Deutschland, und dann kannst du da einen Vektor bilden und da hast du dann den Winkel und den Abstand. So, und im gleichen Vektorraum hast du vielleicht Paris und Frankreich, und jetzt kannst du feststellen, dass die beiden Vektoren, wird natürlich trainiert auch über solche LLMs, dass die eine ähnliche Länge haben und einen ähnlichen Winkel. So, das bedeutet also, dass wenn du das so analysierst, kannst du maschinell feststellen und sagen, okay, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland und der ähnliche Vektor, wenn ich jetzt Frankreich mache, gehe ich den Vektor zurück und dann komme ich auf Paris. So, das heißt, du kannst mit Worten, mit Bedeutungen jetzt rechnen. Und wenn man all diese Vektoren dann über Texte, wie gesagt, für Nicht-Mathematiker im Extrem schwer vorstellbar, aber grob gesagt kann man diese Vektoren dann jetzt miteinander vergleichen und kann gucken, wie weit sind die auseinander vom Kosinus her. Wenn man sagt, dann die Kosinusähnlichkeit. Jetzt kann ich Folgendes machen. Jetzt kann ich eine Suchanfrage. Welches sind die besten Laufschuhe in 2025 für Outdoor oder für Wiese oder Beton, was auch immer. So, das kann ich jetzt vektorisieren, dann kriege ich so einen mehrdimensionalen Vektor. Und jetzt kann ich den Text von meiner oder von einer Webseite nehmen, kann den auch vektorisieren, kann den nebeneinander legen und kann sagen, wie groß ist die Kosinusähnlichkeit, also wie viele Worte kommen da auch vor und wie nah sind die beieinander. Ja, da kannst dann Gras und Rasen, liegt sehr nah beieinander, da sind die Vektoren ziemlich zusammen. Du bist also nicht mehr darauf angewiesen, die Worte genau, sondern bist eher in dieser Bedeutungsnähe. So, und das kann ich heute mit Tools nutzen, das kann man mit Bordmitteln machen, ist gar kein Problem. Sich für Suchanfragen und auch für die eigene Webseite, und selbst wenn es 2000, 5000 URLs sind, völlig egal, für jede URL sich einen Vektor berechnen lassen und dann alle möglichen Suchanfragen, die halt typisch sind, daneben legen und dann sehe ich, was ist die beste meiner Webseiten in diesem Vektorenvergleich. Weil das ist das, diese Embeddings, so nennt man das, ist das, was natürlich die KIs machen und was natürlich auch Google schon länger macht im Ranking. Und das ist immer was, deswegen hatten wir es auch in der letzten Ausgabe nochmal, wo wir mehr Aufklärung brauchen, weil die meisten haben damit noch gar keine Ahnung, statt Worte zu zählen und Worthäufigkeiten und so weiter, einfach zu gucken und zu sagen, wenn ich jetzt mathematisch, semantisch die Nähe betrachte, wie gut passt eine Suchphrase auf den Text, den ich da habe, sehe ich natürlich sofort, hoppla, das ist ja gar nicht die richtige Seite. Ich sende vielleicht unbewusst auf einer anderen Seite Content-Signale, die aber da gar nicht dazu passen zu der Frage. Da kann ich das umbauen und kann es umsortieren.
Okay.
Da eröffnet sich eine ganz andere Möglichkeit, mit Webseiten oder mit Content umzugehen, weil ansonsten säufst du ja ab. Ja, weil du sagst, ich habe 500.000, 20.000 URLs mit Content, was gehören jetzt wirklich zusammen? Und so ist auch das, wie Google vorgeht. Google bildet thematische Cluster, das heißt, die gucken, sagen, du hast eine Domain, und ich kann jetzt über diese Ähnlichkeitssuche rauskriegen, da sind 50 Seiten, die gehören in das Themencluster, da sind 100 Seiten, die können da rein, da sind 200 Seiten, die können da rein. Und die behandeln auch diese Cluster jetzt unterschiedlich. Es ist nicht mehr so, dass du sagst, die Domain ist gut, es rankt, sondern das Cluster ist gut. Hm. Wenn du jetzt eine neue Seite in so ein Cluster einstellst, und die performen aber nicht so gut, dann wird diese neue Seite auch nicht so gut performen. Stellst du eine Seite ein in ein Cluster, was aus Google-Sicht besser passt von der Themenschärfe her, dann erbt es, so kann man sich das vorstellen, die guten Nutzersignale, weil Google ja auch über Chrome diese Nutzersignale mit aufnimmt. Das wissen wir ja auch letztes Jahr seit den Google-Leaks, dass es tun. Und aus den FDA-Dokumenten, wo sie ja immer wieder verklagt werden jede Woche. Und da müssen sie natürlich dann auch vor Gericht wahrhafte Aussagen machen. Teilweise ist geschwärzt, aber die Sachen kannst du alle angucken. In den USA habe ich letztes Jahr habe ich mir über 100 Dokumente durchgezogen und reingeschaut und diese ganzen Google-Leaks-Dinge und habe es mal zusammen versucht zusammenzukriegen. Und es ist ja tatsächlich so, es gibt bei Google so ein Re-Ranking-System, die mehrere Dinge berücksichtigen. Eins davon ist das System NavBoost. Und es guckt dann tatsächlich genau und zeichnet auf die Menschen, die Chrome benutzen. Und es ist ja die Hälfte, mindestens die Hälfte aller Internetnutzer. Da wird ja jede URL zu Google gemeldet. Die wissen also genau, wer ist wo, auf welcher URL, geht von einer Suche dahin, bleibt da 2 Minuten, geht auf 5 andere Seiten und schließt dann die Suche. Dann war das gut, geht da wieder zurück. Nach kurzer Zeit all diese Dinge. So, das wird alles mitgelesen, mitgespeichert und dann gibt es ein Re-Ranking. Das heißt, wenn der normale Index sagt, das sind die 1000 besten Dokumente, wird es eingedampft auf weniger 300 und die 10, die dann übrig bleiben, die werden umsortiert nochmal nach solchen Regeln und eben auch nach diesen Nutzersignalen. Das heißt also, auch da habe ich dann Cluster und das ist eine Gutheit zu wissen, wie sieht die Maschine, diese Cluster, das muss gar nichts mit meiner Navigation zu tun haben, in welchen Verzeichnissen stehen die, können thematisch ganz anders sein, um dann zu wissen und zu sehen, wie performen die anderen Cluster, um besser zu verstehen, wenn ich was Neues publiziere oder wenn ich was ändere, was passiert da wirklich.
Okay, und das heißt aber, ich habe als Unternehmen ein Konzept, mit dem ich einerseits die Gliederung meiner Website noch ein bisschen optimieren kann und andererseits die Erstellung von neuem Content vorgehen kann.
Genau, ich kann sehen, wie Maschinen meine Themen zusammenfassen und es muss nicht immer identisch sein und ist oft gar nicht identisch mit dem, was ich habe. Die nehmen dann zum Beispiel eine FAQ-Seite und vielleicht 20 Produktseiten, aber weil die nah beieinander hängen, packen die das in einen Cluster, obwohl es bei mir in der Navigation in einem ganz anderen Container steckt. Das heißt, die haben den Blick auf die Struktur, auf die thematische Struktur meiner Webseite haben Maschinen oft einen ganz anderen Blick. Und das mal zu erkennen, wie gesagt, es geht heute mit Borg-Mitteln relativ einfach, ist ein richtiger Game-Changer beim zukünftigen Content-Bau.
Es gab ja irgendwann mal Strategie von Unternehmen, dass sie ganz, ganz viel Content reingestellt haben auf Seiten, dass es fast schon wie eine Zeitschrift aussah, ein Magazin, und abgelenkt hat von den eigentlichen Produkten. Gibt es diese Problematik?
Das gibt's schon noch, ja. Und das ist auch ganz spannende Geschichte. Habe ich sehr häufig dann bei so SEO-Audits oder SEO-Analysen, wenn ich sowas mache. Was man dann immer machen muss, man muss dann diese Dinge visualisieren. Also die interne Verlinkung, das kann man dann mit so großen Bubble-Charts machen. Ne? Das sieht dann mal so wie so Cluster aus. Und dann sieht man da ganz genau sein, da hast du ein Cluster. Das ist untereinander gut verlinkt. Das sind zum Beispiel deine Artikel. Und da kommst du aber nur über 1 oder 2 Links rein und es geht eigentlich nicht mehr raus. Und da drüben hast du so einen Clusterbatzen. Das sind deine Shop-Produkte und nochmal eins, so weiter. Und man sieht dann, du holst zwar die Leute und hast Traffic auf deinen Magazinseiten, was ja erstmal gut ist. Aber was du machen musst, du musst sagen, und wenn du mal schauen willst, hier haben wir Produkte dafür oder die dieses Problem lösen. Und sowas fehlt dann häufig. Ne? Also da braucht man so Strukturanalysen, um das zu sehen, aber an und für sich musst du das eigentlich tun. Wenn du jetzt Produktdetailseiten hast, kannst du da nicht Romane schreiben. Es ist sogar gefährlich, weil es kann sein, dass Google dann in der Inhaltsanalyse sagt, das ist keine Sales-Page, ja, also die hat kein Commercial, sondern das ist eine Informational Search. Und wenn jetzt aber jemand sagt, ich will das Produkt kaufen, tauchst du bei diesen Transaktionalen gar nicht auf, weil Google der Meinung ist, eigentlich eine Informational Page. Das heißt, du musst da auch klar trennen und sagen, wenn du eine Information suchst, ja, findest du hier und wenn du kaufen willst, findest du hier. Du musst es aber intern gut verbinden, indem du sagst, okay, jetzt hast du dich aufgeschlaut, du hast es verstanden. Wenn du mal schauen willst, also nicht aufdringlich, kaufe jetzt, sondern kannst du mal in den Shop gucken, da haben wir einige Produkte und dann gehe ich vorgefiltert da rein und zeige die Produkte. Und das ist das, was häufig unterbleibt, weswegen die Seiten dann oft nicht richtig funktionieren. Die haben dann oft Traffic und man sagt, aber ich habe nichts davon. Das ist aber einmal ein Fehler, weil man sagt, ich habe quasi ein Verkaufsgespräch für ein Informationsgespräch und dann lasse ich den Kunden wieder gehen, ohne ihm zu sagen, schau mal da im Regal, da haben wir diese 5 Fernseher, die bringen eigentlich genau das, was du haben willst und unterscheiden sich im Preis wie folgt. Punkt. Ja, was ein guter Verkäufer machen würde. Das, und er bleibt auf den Webseiten. Da findet dann auf diesen Artikelseiten quasi eine Beratung statt. Und der Sale ist zu stark getrennt davon. Zweites Problem, was wir da haben, oft, weil ja Blocksysteme verwendet werden, es wird dann jeden Tag irgendwas geblockt. Ja, das heißt, wenn man dann wieder jetzt in der thematischen Analyse reingeht, stellt man fest, Informational Pages für Laufschuhe hast du da 30 Stück. Besser ist es zu sagen, ich habe schon eine Seite für Laufschuhe, jetzt kommt was Neues, jetzt mache ich keine neue URL, keinen neuen Beitrag, sondern ich nehme den alten Beitrag und veredel den und mache den quasi stärker, schreibe mehr Dinge rein. Dann passiert Folgendes, der wird natürlich semantisch angereichert, hat dann mehr Chancen, auch in Kombination gefunden zu werden. Ja, und beispielsweise, wenn ich noch mit dem Thema Social Media, mit Shares und so weiter arbeite, die ältere URL kriegt immer wieder Traffic, was ja normal nicht passiert in der Blog-Darstellung, wandern die irgendwann aus und werden irrelevant. Ja. Und das ist eigentlich schade, ne? So, der kriegt immer mehr Traffic, der kriegt immer wieder Shares beispielsweise drauf. Der wird sozusagen immer stärker. Und so habe ich es auf 20, 50 oder auch 10 Seiten verteilt, die Power. Das ist immer so, wenn ich sage, habe ich 10 Golf mit 100 PS oder kaufe ich mir ein Ferrari mit 500 PS? Und wenn wir auf die Autobahn fahren, weißt du, wer gewinnt? Und so ist es da auch. Eine Seite stärker machen, ja, auch von den Links, die reingehen, von dem Traffic, weil wir ja wissen, Google beobachtet diesen Traffic und die Nutzung und das dann auf thematisch stabilen Seiten zu halten und die immer besser zu machen, das ist das eigentliche Gewinnasset, machen aber viele nicht, weil sie in dieser Blogger-Denke sind. Blogs waren ja mal für Tagebücher, wo du jeden Tag reinschreibst, was mache ich und so weiter und weil sie halt leicht bedienbar sind, benutzen es viele Firmen, um schnell und einfach Content einzustellen. Das ist aber die falsche Strategie. Ich kann natürlich meinen Content damit halten, aber nicht ständig was Neues zum gleichen Thema posten, sondern das auf einer Seite konzentrieren. Viel besser.
Du bringst mich auf eine Idee, eine Frage zu stellen, ganz egoistisch, mal deine Meinung abzugeben. Wir haben auf der Marketingbörse folgendes Ding. Wir haben Embedded ist das Thema. So, Embedded haben wir noch keine Spezialseite, aber würden wir zum Beispiel einrichten. Auf dieser Seite hätten wir dann einen, vielleicht auch mal einen Fachbeitrag von dir oder noch eine News von einem Unternehmen, das dazu was sagen will und haben verschiedene Inhalte und haben diese Inhalte als einzelne, nicht Blogbeiträge, aber einzelne Content-Elemente, die aber auf dieser Kopfseite sozusagen, so bezeichnen wir das, dann wieder verlinkt sind mit einer Überschrift, einem kurzen Text und dann ist da drauf verlinkt. Aber dort ist immer aktuellster Inhalt und man hat den aktuellen Überblick über das, was im Moment abgeht.
Genau.
Ist ein Konzept, wo du sagst, gar nicht mal
sehr gutes Konzept. Du brauchst halt, wenn du sagst, ich arbeite mit mehreren Seiten, weil das Thema genügend Facetten hat, ja, dann hast du eine Überseite, die das eben grob erklärt, ja, und dann gehst du in die einzelnen Details, ne, wie wenn ich sage, ich biete Swimmingpools an und dann erkläre ich Swimmingpools, ja, genau, verschiedene Arten und so weiter. Also, und jetzt gehe ich dann runter und sage, und hier ist die Seite für die Aufstellpools und hier ist die Seite für die Schwimmpools und da ist die Seite für die Außenpools und für die Innen und da ist Zubehör und so weiter. Also das ist wie so eine Pillar-Page und du gehst mit einzelnen Säulen runter. Das ist eine super gute und stabile Struktur.
Na, das freut mich doch. Machen wir auf jeden Fall. Also unterhalb von SEO gibt es also in Zukunft erstmal eine Mail an alle SEO-Experten, schreibt mir was dazu und sobald ich dann 3 Artikel zusammen habe, machen wir die auf, Embedded, und da guckst du, dass du auch was für uns schreibst, sodass du auch mit Name erwähnt ist und rechts sind die besten Embedded-Experten und so weiter und so weiter. Und
also ich bin kein Embedding-Experte, die Mathematik dahinter war auch schwierig, das heißt, ich bin natürlich immer so ein Typ, ich versuche mich mal einzufuchsen, so das ganze Thema Cosinus, Ähnlichkeit, Tangens und so, habe ich alles mal gehabt in der Schule, ich habe es während der Studium, aber man vergisst es wieder, für was brauchst du das hier im Leben? Jetzt braucht man es wieder, zumindest das Grundverständnis, ja, dass du verstehst, was da passiert.
Und Endlich weiß man, wozu das gut war.
Genau, und ich bin da eigentlich auch eher Anwender, ne? Ich habe da ein Tool und sage, okay, da kann ich das anbinden mit dem Streaming Frog, kann ich zum Beispiel beim Crawlen mich mit einer KI verbinden, die mir die Embeddings macht und schon habe ich in meiner Auswertungsliste zu jeder URL das komplette Embedding mit drin. So, jetzt muss ich nur mit dem Besucher vergleichen und insofern, da bin ich auch eher Anwender, wo vielleicht ein bisschen ambitionierter, aber die Technik dahinter bin ich natürlich auch außen vor. Das ist nicht mein Thema, das machen super gute Mathematiker und Statistiker. Musst du ja aber auch gar nicht. Das ist ja der Punkt, sondern du musst wissen, welches Tool verwende ich wofür oder wie kriege ich das raus, dass ich es nutzen kann. Ne? Und immer gut zu wissen, grob, was ich da tue. Klar, logisch, aber ich muss es nicht im Detail verstanden haben. Ich muss auch nicht wissen, wie Systrix oder wie irgendein anderer Toolanbieter das und das genau jetzt ermittelt, sondern ich weiß, das bedeutet's. Ja, die machen die Arbeit und ich kann es nutzen. Und das ist eigentlich die Magic dahinter. Ganz einfach.
Jetzt mal zum Thema KI. Das ist ja im Moment das Thema überhaupt. Deine wichtigste Aussage. Grundsätzlich gelten die gleichen Regeln, die schon seit 20 Jahren waren, galten. Nämlich, wer gutes SEO macht, ist auch bei KI gut. Aber KI hat noch mehr Auswirkungen auf das Suchverhalten. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist wichtig, mal erwähnt zu werden?
Naja, was wir vom Prinzip her haben, sind ja zwei Dinge. Erstens die Fragen, die an die Chatbots gestellt werden, die sind komplexer. Bei Google stückelst du Suchfragen zusammen, vielleicht mal einen Satz oder so. Bei einer KI stellst du schon tiefergehende Fragen. Das heißt also, diese zusätzlichen Informationen, das Umfeld, die Einsortierung der Frage, die ist schon relativ neu. Die Leute gewöhnen sich gerade dran, umfassendere Problembeschreibungen zu geben. Heißt aber auch wieder für SEO, du musst deine Seiten halt entsprechend vorbereiten und diesen Kontext mit einbauen, wie ich es vorhin eben auch erklärt habe. Wenn du das schon gemacht hast, war es auch für Google schon immer gut. Klar, logisch. Und bei KI hast du ja zwei Dinge. Zum einen versucht die KI aus dem Gelernten, aus dem LLM, aus dem Large Language Model, die Antwort zu raten. Das geht oft gut. Ja, wenn die komplexer ist, dann machen die einen sogenannten Fanout, dann geht die KI, kann man übrigens gut sehen im Browser, wenn man weiß, wo man hinschaut, kann man dieses ganze Protokoll von ChatGPT sehen, wenn ich in ChatGPT gehe und sage, wer verkauft die besten Fenster, oder ich will mir Fenster online kaufen, wer ist der beste Anbieter? So, dann schneide ich den Netzwerktraffic zwischen meinem Browser mit und ChatGPT, da kriege ich ein ellenlanges File, kann ich mir angucken und da kann ich dann neben der ganzen Programmierung, die drin ist, kann ich dann sehen, das war die Frage und jetzt spannend und dann sehe ich drunter, dass die KI aus meiner Frage tatsächlich wortwörtlich hinschreibt, der Nutzer möchte wissen, wo er online die besten Fenster in 2025, habe ich gar nicht gefragt, ergänzt ihr, kaufen kann und dazu, welche Seiten vertrauenswert
sind. Ja, genau, das wird dich auch total faszinieren.
Die draus stehen. Ja, genau. So, jetzt pass auf, dann kommt das Nächste, dann siehst du dort, dann steht dort Web Run. So, und dann geht der raus und sucht in Suchmaschinen, Bing, Google, whatever, die besten Ergebnisse raus. Und dann siehst du in diesem Protokoll, das hat jeder in seinem Browser, ohne dass er es weiß, welche URLs fragt jetzt in diesem Fanout die der ChatGPT ab? Und daraus generiert er nachher die Antwort. So, und spannend finde ich, wenn du weiter runter scrollst, dann findest du plötzlich, dass gezielt Wikipedia abgefragt wird. Und zwar wird gesucht, die Seite der Brand, also gibt es diese Brand oder dieses Produkt, ist da ein Wikipedia-Eintrag vorhanden? Das kannst du sehen in diesem Protokoll. Ja, und ganz am Ende steht nochmal Trusted URLs und da kriegst du nochmal eine Liste von 10, 20, 30 URLs, wo ChatGPT im internen Prozess gesagt hat, das sind vertrauenswürdige Seiten und aus denen bediene ich mich und da kannst du sehen, wo die Antwort daraus generiert wurde. Das ist natürlich für SEO wieder genial, weil jetzt weißt du, wo muss ich auftauchen, welche Seiten fragt ChatGPT überhaupt ab und bin ich selber da mit dabei als Quelle, ne, für die Antwort. Das sind extrem spannende Dinge. Und das gibt uns ein neues Fettauge, wenn man so will, ne, zu erkennen, wie setzt die KI das, was ich frage, in Websuchen um, weil da 5, 6, 7 Websuchen gemacht werden. Welche URLs werden gefunden und welche werden vertrauenswürdig erachtet und aus denen wird die Antwort generiert. Das ist ein super gutes Verständnis. Ja?
Das kann man doch auch maschinell auswerten und dann als SEO-Technikdienstleister zur Verfügung stellen.
Ja, frage ich mich, warum es noch keiner gemacht hat.
Eben, wollte ich gerade sagen. Danke für die Anregung. Hoffentlich kommt der Erste bald und macht es. Johannes wäre der prädestiniert dafür, sowas umzusetzen.
Genau.
Vielleicht hat das auch schon längst gemacht, wissen wir nicht.
Ja.
Denn wir hatten ja früher die schöne Welt, und das war jetzt die nächste Frage, dass Google uns gesagt hat, wie viele Suchanfragen gibt's dazu, wie viele gibt's dazu, und haben eben einzelne definierte Keywords gehabt, wo wir wussten, die meistgesuchten Keywords, das war ja bis hin zu redaktioneller Inhalt, was wird in welchem Land am meisten gesucht und so. Die Zeiten sind vorbei, die KI-Suchen sind komplexer. Gibt's was Vergleichbares irgendwie oder ist das in Entwicklung oder kommt da irgendwas? Was sind die meistgesuchten Suchen, also oder meistgestellten Fragen oder Themenkomplexe?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil wir haben ja natürlich auch mehrere Chatbots, mehrere KIs mittlerweile und die lassen sich natürlich nicht reinschauen. Verständlich, Google lässt sich auch nicht reinschauen mittlerweile. Ne? Das kriegen wir nicht mehr zusammen. Ich glaube, wir müssen leben mit mehr Intransparenz. Wir müssen das Thema Sichtbarkeit anders definieren und nicht nur sagen, in den Google-Rankings die Sichtbarkeit, sondern eben auch, aber aktuell wirklich schwer messbar, wie ist meine Sichtbarkeit in Chat-Antworten oder auch in AI-Overview oder auch bei Gemini. Und wenn natürlich dort keiner eine Aktion macht und nicht auf einen Quellenlink klickt, was die wenigsten normalen User machen, dann sehe ich das halt nirgends. Das heißt, ich kann es auch nicht unbedingt messen. Als Toolanbieter kann ich sowas natürlich immer nur versuchen zu faken über einen automatisierten API-Zugriff, aber deine persönliche KI antwortet dir, weil du ja eine Historie hast, zum Teil völlig anders. Also insofern ist das auch wieder so ein bisschen so ein Glaskugelspiel und Potemkinsche Dörfer, weil natürlich eine vergangenheitslose API, nackte API-Abfrage zum Teil ein völlig anderes Ergebnis bringen kann, als wenn du das mit deiner persönlichen Historie machst.
Das heißt, wir beide als Herausgeber warten drauf, bis die Presseabteilungen von OpenAI, Perplexity und Grok uns diese Sachen liefern, damit wir abdrucken, guck mal, die wissen, was das Volk sucht.
Ja, aber es ist natürlich auch nicht so einfach, weil ja Suchanfragen, du brauchst ja auch immer den Kontext mit dazu. Ne? Wenn du jetzt sagst, Bank, wie oft wird Bank gesucht? Da musst du ja wissen, will ich mich draufsetzen? Will ich Geld hinbringen? Oder ist es eine Speicherbank? Und was es sonst noch alles mit Bank gibt, wird dir aus dem Kontext erst klar. Das heißt, so diese singulären Keywords, die helfen uns, haben uns eigentlich noch nie geholfen, aber wir fanden es halt immer toll.
Über Suchintention auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall.
Was ist die Motivation für Menschen, ein Tool zu benutzen oder nicht zu benutzen?
Genau.
Und da wird wahrscheinlich auch wieder das Thema Gesundheit ganz vorne stehen. Und so.
Und da ist halt Google sehr stark, weil sie halt wissen, wo gehst du hin und bist du da zufrieden oder kommst du und machst eine Refine Search und veränderst deine Suche, weil du nicht das gekriegt hast, was du eigentlich wolltest. Daraus lernen die natürlich laufend und deswegen weiß die Google KI natürlich sehr viel mehr als ein ChatGPT oder alle anderen, weil die natürlich diesen riesigen Suchindex. Google hat ja das komplette Web sozusagen schon digitalisiert und zerstückelt. Mit Flex versehen, mit gut, mit nicht gut, mit nützlich, mit viel Traffic und wenig Traffic, die können auf den eigenen Index zugreifen und es geht natürlich viel schneller und wir sehen ja, ChatGPT muss nach außen gehen, muss Suchmaschinen anzapfen, weil sie halt nicht wissen, was sind gute Quellen. Eine Webseite an und für sich, wenn ich nur den Text auslese, weiß ich ja nichts als Maschine. Gerade im Gesundheitsbereich, ist es verlässlich? Ist es nicht verlässlich? Und Google weiß das natürlich, weil sie in 25 Jahren das ureigenste Thema war das Thema Trust. Wem kann ich wo vertrauen und meinen Suchenden dann die beste Antwort geben? Und diese Quellen haben die klassifiziert. Und jetzt baut die KI drauf auf. Deswegen, auch wenn sie jetzt im Nachtreffen sind, weil sie zu spät aufgesetzt waren, glaube ich, Long Range wird dieses Rennen über KI-Antworten, KI-Bot auf jeden Fall Google gewinnen. Weil wir werden irgendwann, die Android-Handys werden Gemini als Betriebssystem haben. Und du hast nicht mehr einzelne Apps, wo du draufklickst, sondern eine KI hilft dir bei dem, was du suchst, on the fly. Hat deinen Kalender, hat Zugriff auf dein Mail, wenn du das willst natürlich nur, ne? Noch nicht jetzt, aber ich bin sicher, das wird kommen. Und da hat Google halt überall die Finger drin. Die bieten uns Kalender an, wir können unsere Bilder dort ablegen. Wenn wir wollen, unser halbes Leben, manche mögen das nicht. Ich habe vielleicht einen Google Drive, wo ein halbes Terabyte an Daten drauf ist, das kann man, wenn ich es will, natürlich alles im Prinzip benutzen und die KI kann mir natürlich viel bessere, personalisierte Dinge liefern, weil sie weiß, was interessiert mich nicht, ja, was bin ich für ein Typ, mag ich eher die günstigen Sachen kaufen, bin ich eher so, der sagt, wenn ich was kaufe, dann will ich nur das Beste haben, beispielsweise, ne, und ich muss nicht mehr selber auf die Suche gehen, das kann die KI machen. Google hat natürlich die besten Voraussetzungen, weil sie all das wissen.
Jetzt muss ich da eine Frage stellen. Also wenn ich es richtig verstehe, sagst du ganz klar, ChatGPT hat übergangsweise sicher eine Berechtigung, aber am Ende gewinnt Google, weil sie all dieses haben. wenn ich sage, Menschen sind so einfach gestrickt, dass es vielleicht zwei Arten von Suchen gibt. Das eine ist, dass ich eine Frage einem Freund stelle und das ist, der Freund heißt ChatGPT, und das ist das eine Nutzerverhalten, und das andere ist, ich suche gezielt etwas und bin im Suchmodus, und das wäre dann eher Google, sodass einfach in den Köpfen der Menschen eine Trennung von diesen zwei Tätigkeiten da ist.
Ja, wobei, wie gesagt, Google hat natürlich den Vorteil, sie haben den Browser. In USA sehen wir das, da wird jetzt die AI-Search in den Browser integriert. Wir werden es auf dem Handy auch irgendwann kriegen. Natürlich kannst du dir die Gemini-App runterladen, musst du jetzt noch machen. Aber ich bin sicher, das wird verschmolzen irgendwann. Und dann hast du diese Dinge natürlich auf deinem Handy. Und dann kann die KI ja sehr viel mehr machen, weil, wenn du es willst, sie mehr von deinem Leben weiß und sie wird nützlicher. ChatGPT weiß das natürlich alles nicht. Das muss ich ihm jedes Mal im Prompt ausführlich erklären. Das heißt, wenn es Google gelingt, sozusagen das Thema, wenn du eine Frage, ein Problem hast, kann ich dir mit allem helfen, wenn das gelingt, uns das unterzuschieben, werden wir es als nützlich und einfach empfinden. Und da muss ich nicht mal extra in eine App gehen und immer komplex formulieren, ich will das und ich will es aber so und so und ich will 2 Jahre Garantie und eigentlich will ich 10 Stück kaufen, gibt es da Rabatt, und recherchiere mal. Im Idealfall, noch nicht heute, aber in ein paar Jahren, weiß das die Google-KI natürlich und die findet, ohne dass ich das alles erklären muss, die richtigen Produkte für mich und sagt, schau mal, das gibt's, was findest du gut? Und dann klicke ich drauf und wird im Hintergrund ein Prozess ablaufen, wo Google irgendwie versucht, Geld zu verdienen, oder müssen die ja, klar, und dann besorgt es die KI für mich und kauft es, und am nächsten Tag kommt der Postbote von DPD oder vielleicht von DHL, weil ich sage, ich will nur von DHL beliefert werden. DPD liefert immer nicht ab bei mir, die sagen immer, die Adresse hat nicht gestimmt, ja, aber ist vielleicht so ein gutes Beispiel. Die KI weiß, ich habe das schon mal versucht bei Amazon zu sagen, das ist ein lokales Problem bei mir, ich will nicht von DPD beliefert werden, weil da habe ich wirklich Probleme. Das ist jetzt spezifisch bei mir, sicherlich in anderen Bereichen, wenn ich sage, dass sie schlecht sind, aber ist es anders. Aber für mich persönlich würde ich mal sagen, wenn ich sehe, dass ein Shop mit DPD versendet, würde ich dort nichts kaufen, weil die Hälfte der Sachen kriege ich einfach nicht. Das ist Fakt, kann ich auch nachweisen, ist ein Problem. So, meine KI würde das wissen und es wäre so ein Nebending. Heute funktioniert es noch nicht. Aber dass, wenn wir mehr Daten im Netz haben, dass die sagen, ich weiß, der Fischer, der will nur DHL oder UPS oder Hermes oder was auch immer, und berücksichtigt das, und ich habe dieses Problem von der Tatze. Und dann müsste ich noch so dumm sein und sagen, nee, da verzichte ich drauf und ich gehe in ChatGPT und formuliere das alles nochmal stundenlang vor.
Ja, weiß ich nicht. Jetzt erinnere ich mich aber in der Vergangenheit, dass in der Vergangenheit, als wir noch alle mit sogenannten PCs gearbeitet haben, dass diese PCs mit dem Betriebssystem der Firma Microsoft versehen waren und die Firma Microsoft gnadenlos ihre Macht ausgespielt hat und den Browser vorinstalliert hat. Und dann kam die Gesetzgebung und hat gesagt, so einfach geht das nicht. Kann es sein, dass die Gesetzgebung wieder dafür sorgt, dass wir uns für eine LLM entscheiden müssen und dass Google nicht einfach sagen kann, das ist auf dem Handy drauf?
Ja, das ist eine spannende Frage. Gegenfrage wäre, wo würden wir heute mit der Wirtschaft stehen, wenn es nicht ein Office-Paket gäbe, sondern 20 verschiedene, die alle anders arbeiten. Besuchst jetzt einen neuen Teamassistenten, Teamassistentin, und ich sage, ich kann aber nur das und das. Heute PowerPoint, Excel, Word können alle. Das heißt, mit diesen de facto Standards sparen wir sehr viel Geld. Früher, wirst du dich hier noch erinnern, mussten wir auf 3 Browser optimieren. Best Viewed bis Netscape mit Internet Explorer und so weiter, ja. An sowas denkt heute gar keiner mehr. Das heißt, wenn wir solche Standards haben, ist es eigentlich nützlich, weil ich muss nicht für 5 Suchmaschinen optimieren, ich muss nicht 5 Webseiten erstellen und ich muss nicht 5 Präsentationsprogramme lernen. Ich habe nur 1. Das wird uns immer schlecht verkauft, weil man sagt, es ist ein Monopol. Ja, ich sehe das immer ein bisschen differenzierter, weil ich sage, was du heute, was ein Office-Paket leistet und was du dafür bezahlst, das muss mir mal einer sagen, dass da ein Monopol ausgenutzt wird. Du kriegst das eigentlich, diese mächtige Leistung kriegst du ja nur, weil wir so eine große Firma haben wie Microsoft, die das halt auch machen kann. Bau sowas mal heute nach. Ein Office-Paket würde 5.000, 6.000 Euro kosten, wahrscheinlich im Jahr, in der Nutzung. Das heißt eigentlich, da muss man die Kirche im Dorf lassen, wenn wir keine 20 Systeme, wir wollen immer Vielfalt haben. Aber der Punkt ist ja, Monopole werden ja traditionell deswegen als schlecht bewertet, weil du sagst, es behindert die Innovation. Ja, aber wenn du weniger Wettbewerber hast, dann hast du keinen Wettbewerbsdruck. Und wenn man eins Google, glaube ich, ganz schlecht vorwerfen kann, dass sie nicht innovativ sind. Das ist ja auch so ein Punkt, ne? Wenn wir sehen, was wir da alles gekriegt haben und eigentlich auch kostenlos kriegen, wenn du die Gesamtrechnung aufmachst, alles, was ich von Google kostenlos bekomme, gut, man sagt, man zahlt mit Daten, das ist die andere Seite. Wenn ich es aber alles bezahlen müsste, würde ich sehr, sehr viel mehr Geld ausgeben müssen dafür. Ich weiß, viele sagen trotzdem Monopolist und die können alles und so weiter. Ich glaube, man muss es differenziert sehen. Ist schon klar, weil der Monopolist, sagt man, der kauft alle Mitbewerber auf und dann steigt der Preis, weil er keinen Wettbewerbsdruck mehr hat. Aber was sehen wir gerade? Guck doch mal die Google-Produkte an. Ein Google Drive mit 2 Terabyte, weiß ich, kostet 9 € oder so im Monat. Ich kann da 2 Terabyte sicher ablegen, wenn ich das möchte, klar. Aber wo kriege ich sonst so einen sicheren Speicher für so wenig Geld?
Mario, ich glaube, jetzt haben wir alle Themen hier durch. Oder fällt dir noch irgendein Thema ein?
Ach, man könnte stundenlang und tagelang noch reden.
Ich habe auch den Eindruck, ja, wir müssen irgendwann zum Ende kommen hier.
Ich brauche auch noch diesen Disclaimer. Ne? Es geht nicht darum, sagen, die Google-Produkte sind gut oder so, sondern ich will es einfach nur relativieren.
Ja, klar.
Und zu sagen, man ist mit 5 Alternativen, die man künstlich durch Gesetzesdruck erzeugt, nicht immer unbedingt besser dran. Ja, es kommt halt auch immer auf die Firma an und was machen die aus ihrem, in Anführungszeichen, Monopol.
Danke.
Bernd, hat Spaß gemacht.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.